ARD.
Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die sechste und letzte Folge. Wenn ihr die andere noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Der Link ist in den Shownotes.
Und da weiß ich noch den ersten Abend. Es war 20 vor 6, vergesse ich nie wieder. Guck mal nach draußen, was sich da schon tut. Ich kam da raus und war noch vielleicht 8 oder 10 Leute liefen da rum.
Horst Fascher ist nervös. Es ist der 13. April 1962. Am Abend soll der neue Star-Club eröffnen. Faschers Idee. Live Rock'n'Roll. Jeden Abend. Der bisher größte Club für sowas hier auf dem Kiez. Eintritt 2 D-Mark. Auch das ist neu. In den anderen Clubs gehören die Bands zum Gesamtkonzept. Das Geld verdienen die Besitzer mit dem Umsatz an der Bar. Die gibt es im Star-Club natürlich auch. Aber im Mittelpunkt soll die Musik stehen. Die Beatles sind am Eröffnungsabend die Headliner, würde man heute sagen. Die große Nummer. In Hamburg haben sie schon ihre Fans. Deshalb hat Fascher die Band wieder aus England geholt. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Pete Best sind zurück auf dem Kiez. Und die werden seinen Star-Club nach vorn bringen, denkt Horst Fascher. Als aber am frühen Abend noch niemand vor der Tür zu sehen ist, macht er sich doch Sorgen. Ist sein Star-Club schon jetzt ein Reinfall?
So 5:30, da gehe ich raus. Da stand in Dreierreihen vom Star-Club bis bald unten zur Freiheit.
1000 Fans stürmen den Star-Club, obwohl der eigentlich nur für 500 Besucher ausgerichtet ist. Das ist schon mal gut. Aber es gibt noch ein Problem. Können die Beatles überhaupt spielen? An diesem Abend? Sie haben erst vor 2 Tagen erfahren, dass ihr alter Freund Stuart Sutcliffe tot ist. Der erste Bassist der Band. An einem Hirnschlag gestorben. Wie sollen sie jetzt auf die Bühne gehen und Party machen? Klaus Voormann, der alte Freund der Beatles, erinnert sich genau an den Tag.
Der John hat die verrücktesten Sachen gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dass er tatsächlich mit so einer langen, 5 Meter langen Brett auf die Bühne geht, die Mikrofone umschmeißt und sich anzieht wie eine Putzfrau. Und dann geht die Mikrofone putzt und die Band lacht natürlich. Aber das war entertainment.
Eine totale Übersprungshandlung. Extra viel Quatsch machen, um den Schmerz zu übertönen. Das ist typisch für John Lennon. Und auch die anderen Beatles finden einen Weg, mit dieser tragischen Situation umzugehen. Profis, dann eben doch schon an diesem legendären Abend in Hamburg, wie sich Pete Best erinnert.
We went on stage. It was the first time we played behind curtains in Germany.
Sie gehen auf die Bühne. Es ist das erste Mal, dass sie einen Vorhang haben und
we were announced, you know, the Beatles.
Richtig angesagt werden.
And the place just went wild and the atmosphere was great.
Die Stimmung ist großartig. Und dann liefern die Beatles ab.
You know, it was just one great night which you just, you know, you could never forget.
Unvergesslich. Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur, Folge 6. Here, there and everywhere.
To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the
ja schon in der ersten Folge gesagt, die Beatles sind sowas wie mein Lebensthema. Viele, die mich kennen, wissen das, weil ich ihnen immer wieder ungefragt Geschichten erzähle. Vor allem über die Zeit der Band in Hamburg. Weil mich diese Zeit besonders fasziniert. Einfach war es nicht, Die Zeit auf dem Kiez war eine Zeit voller Rückschläge und Enttäuschung für die Beatles. Warum haben sie zwischendurch eigentlich nicht hingeschmissen, aufgehört, was anderes probiert? Das habe ich mich auch bei der Arbeit für diesen Podcast immer wieder gefragt. Aber hey, sie haben hier auch unheimlich viel Spaß gehabt und dann doch allmählich Erfolg. Durften in immer besseren Clubs auftreten und schließlich im Star-Club. Für viele, die Geschichte nur, halb kennen, ist es immer der Star-Club. Das war das Sprungbrett, so erzählt man sich. Das stimmt aber so nicht. Andere Momente in Hamburg waren wichtiger. Der Star-Club ist damals nur das letzte Puzzleteil. Horst Faschers Idee geht tatsächlich auf. Der Star-Club wird schnell die Adresse in Hamburg. Für junge Leute, die den Rock'n'Roll lieben. Immer neue Bands und dann ab und zu richtige Stars, die sie nur von Platten aus der Musikbox kennen. Der Laden ist oft gerammelt voll. Eltern verzweifeln, die Jugend liebt es. Der Star-Club wird, noch viel mehr als der Kaiserkeller oder das Top Ten, der wichtigste Ort für die jungen Hamburger. Der Ort für eine neue Jugendkultur, ein Lebensgefühl. Der Eigentümer Manfred Weißleder kapiert schnell und bedient den Bedarf der jungen Leute. Er veranstaltet bald Wettbewerbe für Hamburger Bands. Er gibt später eine Clubzeitschrift heraus. Es gibt Aufkleber und Anzeigen in der Zeitung mit Infos zu den nächsten Acts. Die ganze Ansprache zeigt den jungen Gästen, das hier ist für euch.
Sweet little 16, she just gotta have about half a million. A framed autograph.
Und mittendrin in den ersten Wochen die Beatles. Bis Ende Mai 1962 sollen sie im Star-Club spielen. Und trotz der Trauer über Stewarts Tod leben sie sich in Hamburg ziemlich schnell wieder ein. Die Auftritte lenken sie ab und sie sind gut. Mach Schau, diese Ansage aus dem Indra von ihrem ersten Boss auf dem Kiez, die gilt immer noch. Und die Beatles können Show. Sie rocken den Laden. Zeigen den anderen Bands, was sie drauf haben, werden noch besser und präziser. Es gibt Schnappschüsse aus dieser Zeit, die die Beatles gut gelaunt auf der Bühne im Star-Club zeigen. Die ist viel größer als die Bühnen in den anderen Läden. Jetzt sind es auch erstmals eher Konzerte, zu denen ein Publikum kommt und zuhört. Und nach jedem Song applaudiert, nicht nur tanzt und trinkt. Das Engagement im Star-Club ist viel entspannter. Die Beatles haben mehr Freizeit und verdienen endlich richtig Geld. Sie machen eine Menge Quatsch in Hamburg. Einmal kauft John Lennon auf dem Fischmarkt aus Jux ein Schwein und nennt es Bruno, nach dem Kaiserkellerchef, der ihn ja mal Ärger gemacht hat. Er führt es an der Leine auf der Reeperbahn spazieren, bis die Polizei einschreitet. John Lennon trinkt viel. Er kaspert auch auf der Bühne noch mehr herum, als sowieso schon.
Plötzlich stand John auf der Bühne in der Badehose und mit der Klobrille um Hals. Alles jubelte und schrie.
Bettina Dahlin arbeitet im Star-Club an der Bar und lernt die Band kennen. Kiezwirtin Rosie Sheridan McGinnity, damals gut mit den Beatles befreundet, erinnert sich gut an Bettina.
Die hat jetzt schon in Frankfurt als Hure gearbeitet. Und die war auch ein bisschen älter als wir. So mit dem Know-how, da war die schon so versierter. Und sie war absolut John Lennon Fan, also so ihre große Liebe, so, ne, das ist ja nie so zum Tragen gekommen.
John ist schließlich schon lange mit Cynthia zusammen, die er seit der Kunstschule in Liverpool kennt. Sie besucht ihn sogar manchmal in Hamburg. In einem NDR-Bericht Mitte der 60er Jahre erinnert sich Bettina an die Zeit mit der Band.
Paul hat sich auf die Eisbox gesetzt und sagt, kämm mir bitte die Haare, dem musste ich jeden Abend die Haare kämmen. Das hatte er so furchtbar gern. Die Beatles haben jeden Abend hinter der Bar gesessen bei mir, getrunken. Und nach den Shows sind wir meistens in die Hölle gegangen. Vor der Hölle ist ein Brunnen, so ein kleiner Brunnen. Da gingen die Beatles dann erstmal alle rein baden, in voller Ausrüstung. Und anschließend ging es dann so nass, wie sie waren, in die Hölle und dann wurde getrunken, bis sie trocken waren.
Dann sind wir ja auch immer, sind wir noch mit den Beatles immer zur Ostsee gefahren.
Ja, das war ja so deine Zeit. Darum ja. Erzähl das mal, Ruthchen.
Ja, da haben wir beide zusammen.
Erzähl mal, Ruthchen, sagt Rosi. Ruthchen, das ist Ruth Reeves, die 1962 auch hinter dem Tresen im Starclub arbeitet und sich mit den Beatles anfreundet. Vor allem mit Paul McCartney. Die beiden werden ein Paar. Es gibt einen Schnappschuss von beiden. Ruth sitzt auf Pauls Schoß. Beide verliebt. Jung. Hübsch. Ich habe Ruth und Rosi mal zusammen interviewt für einen meiner vielen Radiobeiträge zum Thema Beatles. Da war Ruth Reeves Mitte 60 und eine eindrucksvolle, sportliche Frau mit halblangen, blonden Haaren.
Nach Feierabend nach Puffer Rudi oder Harald. Ja,
wir sind dann noch essen losgezogen gegangen, alle zusammen.
Mit allen Musikern, immer. Ja. Ne? An dem Gesicht sind wir so von einer Kneipe in die andere gezogen, bis es mittags ist oder bis wir wieder zur Arbeit müssen. Also ich habe mir dann immer geschworen, also heute gehst du nach Hause und schläfst mal richtig. Bin nie dazu gekommen. Ja, dann sind wir von der Arbeit aus, da war ein Taxifahrer, ich glaube, der hat uns für 5 Euro zur Ostsee gefahren. Dann sind die Beatles, wir alle zur Ostsee.
Der Taxifahrer ist auch mit da geblieben.
Der ist dann mit da geblieben.
Da und dann nach Bildern noch.
Ja, weiß es, genau. Nach und dann sind wir zur Ostsee und dann abends, meistens am Wochenende vor allen Dingen. Und dann mussten wir sonnabends um 4 anfangen bis morgens um 6. Und dann gleich vom Strand aus, von der Ostsee aus, zur Arbeit hin wieder und dann wieder durch.
Und in der Tresen und Horido.
Ja.
Ein Trip an die Ostsee mit Freunden, familiäre Momente mit einer Prostituierten, das klingt schräg. Und das ist es auch irgendwie. Die Beatles stehen in diesen Wochen in Hamburg im Frühling 1962 einerseits auf der Schwelle zu etwas Neuem, etwas Größerem. Der Starclub ist die erste Bühne außerhalb von Liverpool, auf der sie gefeiert werden, Groupies haben. Andererseits sind sie auch einfach wieder auf St. Pauli, in ihrer alten Clique, machen ganz normale Sachen. Auch die Anzüge ziehen sie wieder aus. Mit dem Look, den ihnen ihr Manager Brian Epstein verpasst hat, können sie sich immer noch nicht richtig anfreunden. Also treten sie im Starclub wieder in Jeans und Pullovern auf. Brian weiß davon nichts, denn er ist zurück nach Liverpool geflogen. Er kümmert sich dort um die Karriere seiner Band. Brian Epstein weiß, wenn die Beatles wirklich groß rauskommen wollen, brauchen sie einen Plattenvertrag. Aber das hat bisher nicht geklappt. Das Vorspielen bei Decca am Neujahrsmorgen 1962 ist nicht so gut gelaufen. Die Tonbandaufnahmen von diesem Termin hat Brian inzwischen beinahe allen größeren Plattenfirmen angeboten. Vergeblich. Aber er gibt nicht auf. Damit es bei den anderen, jetzt eher kleineren Plattenfirmen mit dem Vorsprechen einfacher wird, will er sich das Band auf eine Schallplatte überspielen lassen. Epstein geht zu His Master's Voice in der Oxford Street in London. Gehört auch dem EMI-Konzern. Also er geht eigentlich nur hin, um das Band umwandeln zu lassen in eine Schallplatte. Ein technischer Vorgang. Damit will er dann noch einen weiteren Versuch starten.
So I allowed myself a final 24 hours to exhaust the remaining disc companies.
Er gibt sich nochmal 24 Stunden. Die letzte Chance für die Beatles. Aber bevor er die Platte jemandem vorspielen kann, passiert etwas anderes. Der Tontechniker, der das Band überträgt, wird aufmerksam. Was hört er da? Die Beatles? Kennt er nicht. Aber das könnte was sein. Er ruft Sid Coleman an, der das EMI-Büro über dem Laden im ersten Stock hat. Etwa, hey, komm mal runter, ich hab hier was. Das solltest du dir mal anhören. Und Coleman hört auch irgendetwas Besonderes auf der Aufnahme. Er ruft auch jemanden an, George Martin, damals 36, Programmchef und Produzent beim EMI-Unterlabel Parlophone. George Martin hatte bisher Erfolg mit Musik für Fernsehcomedy-Shows und Filmschlagern. Hat zum Beispiel die Miss Marple-Titelmusik produziert. Er leitet also so etwas wie die alberne Abteilung bei der EMI. Er war selbst auf der Musikhochschule, spielt einige Instrumente, kann komponieren und arrangieren. Aber die letzten Sachen, die er eingekauft hat, laufen nicht so. George Martin braucht dringend wieder was Gutes. Naja, und Sid, sein Kollege, meint, dass er sich diese Beatles mal anhören soll. Okay.
I wasn't too impressed with the tape Brian Epstein had played me.
Übermäßig angetan ist er nicht. Aber trotzdem.
I said there was something there, but I couldn't find out whether it was worthwhile or not. I said I'd have to meet them.
Irgendwas ist da. George Martin hört es auch. Er will die Band treffen. Brian Epstein schickt den Beatles Mitte Mai ein Telegramm nach Hamburg. Glückwunsch, Boys. EMI bittet um Probeaufnahmen. Bitte neues Material proben. Am 31. Mai 1962 ist das Engagement der Beatles im Starclub zu Ende und sie reisen zurück nach Liverpool. Knapp eine Woche später sind sie zum ersten Mal an dem Ort in London, der für ihre ganze Musikkarriere so entscheidend sein wird. In den EMI Studios an der Abbey Road. Sie gehen, vermutlich, zum ersten Mal über den Zebrastreifen, der legendär wird, auf dem Cover ihres letzten Albums. Sie hauen vor George Martin raus, was sie haben. Rock'n'Roll und eigene Lieder. Der Produzent hat zwar ziemlich genaue Vorstellungen, wie alles zu klingen hat, gibt sich aber trotzdem offen. Was gefällt euch nicht? Fragt er sie nach der ersten Aufnahme.
If there's anything you don't like, tell us. And George was the one who took the leap. And he said, well, I don't like your tie for a start.
Na, erstmal dein Schlips, der ist blöd, sagt George Harrison. Bisschen gewagte Antwort vielleicht, bei einem so wichtigen Termin. Der berühmte Beatles-Humor, den George Martin offenbar versteht. Er bricht sofort in Gelächter aus, die Jungs auch. Sie merken schon nach dieser ersten Aufnahme, die Chemie stimmt. Mehr als das.
I fell in love with them. It's as simple as that.
George Martin verliebt sich einfach in die Beatles. Er sieht natürlich die Schwächen in der Musik. Das Timing stimmt nicht immer, einige Übergänge der Liedteile sind mies. Aber
they did have tremendous charisma.
Sie haben ein wahnsinniges Charisma.
They were the kind of people that when you with them, you are all the better for being with them.
Wenn man mit ihnen zusammen ist, dann fühlt man sich besser.
And when they leave you, you feel a loss.
Und wenn sie weg sind, fühlt man eine Lücke. Wow, besser kann man das nicht sagen. Es ist genau das, was später Millionen von Fans bei der Musik der Beatles empfinden. Wie ich. Zum Beispiel, wenn dieses Lied hier läuft. Ich fühle mich besser, heller, irgendwie aufgehoben in der Musik. George Martin nimmt die Beatles unter Vertrag. Seine Kollegen bei der EMI lachen ihn aus. Wie heißen die? Beatles? Ist das etwa wieder so eine Comedy-Band? Aber George Martin glaubt an diese vier Jungs. Naja, nicht ganz. Er glaubt nur an drei von ihnen. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Die sind super. Aber Pete Best? Der Schlagzeuger ist nicht gut genug, sagt George Martin zu Brian Epstein und bestellt für die geplante Aufnahmesession am 4. September schon mal einen Studiomusiker. Tatsächlich sind auch John, Paul und George schon lange genervt von Pete.
By then we were pretty sick of Pete Best too, because he was a lousy drummer, you know. He never improved, you know.
Ein lausiger Drummer, hat sich nie verbessert. John Lennon bestätigt die Meinung des Produzenten. Es ist ein dunkles Kapitel der frühen Beatles-Geschichte. Pete wird rausgeschmissen. Nein, noch schlimmer. Die Beatles lassen Pete rausschmeißen. Von Brian, ihrem Manager. Der bestellt Pete Best in sein Büro. An einem Morgen, den Pete nie vergessen hat.
When I got there the following morning, and after he talked around the subject for a couple of minutes, he just sort of turned around and said, Pete, I've got bad news for you.
Brian hat ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet und dann die schlechte Nachricht rausgehauen.
The boys want you out.
Die Jungs wollen dich raushaben. Pete Best ist am Boden zerstört. Waren sie denn nicht auch Freunde, nach all den Sachen, die sie zusammen erlebt haben? In vielen Interviews kann man diese Enttäuschung bis heute hören.
One night there was a Beatle and the next morning I was kicked out.
Gerade noch einer der Beatles und jetzt raus. Dass ihm dadurch eine Weltkarriere abhanden gekommen ist, das ahnt Pete Best zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Pete, rausschmeißen ist das eine. Aber jetzt brauchen John, Paul und George Ersatz. Und zwar schnell. Die nächsten Gigs sind gebucht. Ohne Schlagzeuger geht's nicht. Und sie haben auch schon einen Wunschkandidaten.
I'm Ringo and I play the drums.
Ringo Starr. Ein Typ wie eine Pointe. Er vereint ziemlich viele Dinge, die bestens zu den Beatles passen. Er ist ein guter Schlagzeuger, hat Timing und swingt. Er kommt aus Liverpool, hat aber auch in Hamburg gespielt. Er ist ein witziger und fröhlicher Typ, den alle mögen. Und er hat in Hamburg schon manchmal ausgeholfen, als Pete ein paar Tage krank war. Paul erinnert sich gut daran. Er erzählt es, als Ringo in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wird.
And then one night our drummer then, Pete Best, wasn't available, so Ringo sat in. Me, John and George were on the front line singing, as we usually were.
John, George und Paul stehen vorn auf der Bühne.
And now behind us we had this guy that we'd never played with before.
Und hinter ihnen dieser Ringo. Dieser Typ, den sie noch gar nicht richtig kennen.
And I remember the moment. Just standing there.
Und in dem Moment, schon beim ersten gemeinsamen Auftritt, klickt es.
And looking at John and then looking at George.
Paul guckt nach rechts zu George und nach links zu John.
And the look on our faces was all like, fucking up. What is this?
Ringo ist es.
I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad.
Und Ringo Starr sagt zu. Ein Glücksfall für die Beatles, wie sich bald herausstellen wird.
She's got a ticket to ride.
Und die Beatles sind ein Glücksfall für ihn.
You know, I'm an only child and suddenly I had three brothers.
Er, das Einzelkind, hat jetzt drei Brüder.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?
Ringo passt auch deshalb so gut, weil er sich, genau wie die anderen, von unten hochgearbeitet hat mit der Musik. Geboren wird Ringo Starr 1940 unter dem Namen Richard Starkey in Dingle, dem armen Viertel von Liverpool. Die Backsteinhäuser sehen heute immer noch ärmlich aus, deshalb wurde hier auch ein Teil der Serie Peaky Blinders gedreht. Dabei spielt die Serie ja in Birmingham. Richie, wie ihn alle nennen, lebt hier mit Mutter und Stiefvater. Beide arbeiten hart, der Stiefvater als Maler, die Mutter verkauft beim Bäcker. Weil ihr Haus so klein ist, gehen sie oft in den Pub um die Ecke. Den gibt es übrigens noch. Ich habe ihn mir in Liverpool angesehen. Ein Foto des Pubs wird später das Coverbild einer Soloplatte von Ringo. Heute ist an der Hauswand des Pubs ein riesiges Wandbild zu sehen. Ringo Starr, der Stolz von Dingle. Als Ringo noch Richie heißt, ist er mehrfach länger krank. Blinddarmoperationen mit Komplikationen, Tuberkulose, Brustfellentzündung. Er verbringt beinahe 2 Jahre lang im Krankenhaus oder Sanatorium. Bildung kommt da eher zu kurz. Nach der Schule fängt Richie an, in einer Fabrik für Schulmöbel zu arbeiten. Nicht gerade das, was er sich erträumt hat. Das Beste sind die Pausen. Da singen ein paar Kollegen Skiffle, die einfache rhythmische Folkmusik. Richie trommelt dazu und hat Talent. Er gründet eine Band mit zwei Freunden und trommelt auf einem Waschbrett. Erst mit 17 bekommt er ein erstes Schlagzeug zu Weihnachten. Gebraucht. Das Becken ist eigentlich ein Mülldeckel. Sein Stiefvater hat es besorgt und Richie übt so lange, bis er es richtig kann. Er ist Linkshänder, wird aber umgelernt auf rechts, wie man das damals oft machte. Dadurch hat Richie bald einen ganz eigenen, präzisen, aber schrägen Schlagzeugstil. Er spielt in verschiedenen Bands, gilt bald als der beste Schlagzeuger von Liverpool und landet schließlich Ende 1959 bei Rory Storm and the Hurricanes. Jetzt wird aus Richie Starkey Ringo Starr, weil alle Bandmitglieder einen Künstlernamen haben, damit die Show stimmt. Ringo, das gefällt ihm, wie der Held aus einem Westernfilm. Er trägt außerdem gern viele Ringe an den Fingern, das passt. Und seine Schlagzeug-Soli, die heißen ab sofort Star Time. Man kann also sagen, der Typ aus dem armen Viertel, der eigentlich keine Chance hatte, hat sich komplett selbst erfunden. Am 18. August 1962 gibt Ringo Starr sein Debüt bei den Beatles. Den Liverpooler Fans gefällt das erstmal gar nicht, denn Pete Best ist enorm beliebt.
There was a few people there who were shouting, Ringo never, Pete Best forever.
Sie rufen Ringo never, Pete forever.
Some guy just like butted me right in the eye.
Ein Typ verpasst George vor einem Auftritt sogar ein blaues Auge und Brian Epstein werden die Reifen zerstochen. Es dauert ein paar Monate, bis Ringo Starr als Nachfolger von Pete Best akzeptiert wird. George Martin, der Plattenproduzent, weiß noch gar nichts davon, dass die Beatles Pete rausgeschmissen und Ringo in die Band aufgenommen haben. Er weiß nur, Pete ist nicht gut genug. Deshalb engagiert er für die Studioaufnahmen zur Sicherheit einen Profi.
When Ringo came to the session, nobody told me that he was coming. I'd already booked Andy White.
Als Ringo mit den anderen im August 1962 ins Studio kommt, ist er für die Session gar nicht vorgesehen.
I was devastated. I came down ready to roll and
und ist am Boden zerstört. So motiviert angereist.
We've got Andy White, the professional drummer.
Und dann übernimmt der gebuchte Andy White das Schlagzeug. George Martin hat sich die selbstgeschriebenen Lieder der Beatles angehört und zugestimmt. Okay, wir nehmen Love Me Do auf als erste Single. Ringo darf in dieser Aufnahme nur das Tambourin spielen. Kleiner Trost, auf der LP-Version des Liedes spielt Ringo dann doch als Schlagzeuger mit. Die wird später noch aufgenommen. Love Me Do kommt im Oktober 1962 heraus. Bei jenem EMI-Unterlabel Parlophone. Eigentlich bekannt für Comedy-Songs. Ab sofort das Beatles-Label. Jeder Fan kennt das Logo. Love Me Do schafft es bis auf Platz 17 der britischen Charts. Nicht schlecht, aber noch nicht gut genug. George Martin hatte eine Idee. Er hatte ein Lied, das könnte passen. How Do You Do It? Ein fröhliches, aber etwas banales Popliedchen. Das könnten sie doch singen. Das wird bestimmt ein Hit. Nein, sagen die Beatles. Der Song gefällt ihnen nicht. Paul sagt sogar, mit dem können wir uns in Liverpool nicht hören lassen. Okay, antwortet George Martin, dann kommt im November mit etwas Besserem. Sonst nehmen wir How Do You Do It auf. Machen wir, antworten John und Paul. Sie schreiben jetzt, neu beflügelt auch von George Martin, diverse Lieder. Eines, das sie Please Please Me nennen, funktioniert noch nicht richtig, als sie es ihm vorspielen. Sie üben weiter, schreiben um, üben wieder und sie testen alle ihre Songs vor Publikum. Hier hört er sie im Cavern Club.
Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked, way beyond compare. How could I dance with another? Oh, I saw her standing there.
Das ist wichtig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Diskussion in Tutzing zwischen Klaus Voormann, dem alten Freund der Beatles, und Johann Scherer, dem jungen Musikproduzenten, in Folge 4. Welche Beatles waren die besten? Die frühen in Hamburg oder die, die sich später die großen Hits ausgedacht haben? Wir haben uns in Tutzing geeinigt, dass sich beides bedingt. Die Beatles drehen ihre Energie in eine neue Richtung. Das ist der entscheidende Move. Aus den Beatles der starken Rock'n'Roll-Band werden also die Beatles die Band mit den eigenen Songs. John und Paul schreiben manchmal zusammen, manchmal hilft der eine dem anderen auch nur aus. Eine Zeile, ein nächster Akkord, eine gute Konkurrenz, na eher eine Partnerschaft, in der sich beide weiterbringen. Und dann passieren noch zwei wichtige Sachen im Spätsommer 1962. Erstens, Cynthia, John Lennons langjährige Freundin, wird schwanger. Und zweitens, die beiden heiraten, Ende August. Tante Mimi ist dagegen, aber John ist das egal. Dass er verheiratet ist, wird übrigens auf Brians Rat hin ziemlich geheim gehalten, damit die weiblichen Fans ihn weiter anhimmeln können. Im Oktober 1962 bringt Brian Epstein die Beatles in einem regionalen Fernsehsender unter. Ein Team kommt in den Cavern Club und filmt den Auftritt der Band. Und Epstein will die Beatles noch bekannter machen. Schickt sie nicht nur ins Fernsehen, sondern auch gleich zu ihrem ersten Radiointerview nach Liverpool. Auch im Oktober 1962. Zu einem Krankenhausradio. Und das gibt es immer noch. Radio Clatterbridge. Und die Aufnahmen haben die auch noch. Ich habe per Mail angefragt, ob ich einen Ausschnitt daraus hier spielen darf. Klar, schrieb man, sie würden sich freuen.
It was a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles.
Diese Interviewtöne waren noch nie in einem deutschen Medium zu hören.
Who does the composing?
Wer von euch schreibt die eigenen Songs? Fragt der Moderator. Und Paul McCartney weiß schon, wie man sich verkauft. Möglichst selbstbewusst.
Well, it's John and I. We write, you know, sort of the songs between us.
John und Paul schreiben die Songs. Meistens.
Really, we just both write most of the stuff. We've written about over about 100 songs, but we don't use half of them, you know.
Wow, sie haben schon 100 Songs geschrieben, aber nicht genutzt.
Is there any more of your own compositions you intend to record?
Kommen da noch mehr eigene Songs? Klar, sagt John, aber
it wasn't finished enough.
Die waren noch nicht fertig.
So, no, we'll take it back next time and see how they like it then.
Beim nächsten Mal dann. Mal sehen, ob sie gut genug sind. Ihr fahrt wieder weg. Wohin denn, fragt der Moderator noch.
Germany, Hamburg, 2 weeks.
Nach Hamburg, für 2 Wochen, sagt Ringo.
The boys have been there quite a lot, you know, and I've been there with other groups, but this is the first time I've been there with the Beatles.
Die Jungs waren da schon mal. Er auch. Aber das wird das erste Mal sein, dass Ringo Starr mit den Beatles zusammen in Hamburg auftreten wird. Das erste Radio-Interview der Beatles. Und sie erwähnen auch Hamburg. Warum kriege ich nur kein Interview? Brian hat tatsächlich neue Verträge mit Manfred Weißleder in Hamburg gemacht. Noch zweimal in diesem Jahr sollen die Beatles im Starclub auftreten. Jeweils nur für 2 Wochen. So richtig Lust haben sie nicht. Aber Manfred Weißleder zahlt gut. Sogar noch ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Der Starclub ist in nur wenigen Monaten eine ziemlich große Nummer geworden. Nicht nur viele britische Bands, sondern auch ein paar alte Rock'n'Roll-Stars treten inzwischen hier auf. Fats Domino und Bill Haley zum Beispiel. Gleichzeitig mit den Beatles ist ihr altes Idol Little Richard gebucht. Okay, das klingt dann doch ganz verlockend. Die Beatles reisen also für die ersten beiden Novemberwochen wieder nach Hamburg. Sie spielen 28 Konzerte im Starclub, jede Nacht 2. Alle sind ausverkauft, die 4 Jungs aus Liverpool sind schon irgendwie Stars. Das fühlt sich gut an, aber in Gedanken sind sie woanders. Bei ihrer nächsten Studioaufnahme in London. Am 26. November 1962, nach ihrer Rückkehr aus Hamburg, stehen die Beatles wieder im Studio der EMI in der Abbey Road. George Martin hat ja gesagt, sie müssten etwas Besseres bringen als diesen How Do You Do It Song. Sie glauben immer noch an Please Please Me. Vielleicht kann man den auch schneller spielen? Sie spielen ihren Song wie immer komplett live ein. George Martin sitzt im Regieraum, hört und ist total umgehauen.
Gentlemen, you have your first number one.
Das wird eure erste Nummer 1. George Martin ist sich sicher. Die Single soll am 11. Januar 1963 rauskommen, also 6 Wochen nach der Aufnahme. Im Dezember geht es für die Beatles nochmal nach Hamburg. Ein weiteres Engagement im Starclub. Über Weihnachten und Silvester, die letzten beiden Wochen im Jahr. Sie haben ja einen Vertrag mit Weißleder. Der Starclub. Wie gern wäre ich mal da gewesen. Es muss wirklich grandios gewesen sein. Verrückt auch irgendwie, dass ein Kiezclub in Hamburg so eine große Nummer war. Der Name ist damals für Musikfans in ganz Europa ein Begriff. Aber der Erfolg währt nur kurz. Ende 1969, nach nur 7 Jahren, schließt der Starclub für immer. Die Musikwelt hat sich verändert. Gute Bands sind zu teuer, der Laden ist zu klein für große Umsätze. In das Gebäude zieht das Salambo ein Erotiktheater. Das Haus brennt 1983 ab und wird schließlich abgerissen. Ich konnte also nie dort am Tresen stehen und mir zumindest vorstellen, wie es war, als die Beatles da auf der Bühne standen. Der Ort, an dem der Starclub war, steht aber trotzdem auf dem Programm von Stefanie Hempels Beatles-Tour. Für diese letzte Podcast-Folge habe ich mich einer Tour von Stefanie angeschlossen. Wir sind etwa 30 Leute, viele ältere Menschen in Allwetterjacken, aber auch einige jüngere Gäste, die mit ihren Eltern gekommen sind.
Ja, stellt euch doch bitte mal hier so im Halbkreis um mich rum. So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auf St. Pauli. Herzlich willkommen zur Beatles-Tour. Mein Name ist Stefanie Hempel. Ich bin Musikerin, Sängerin, Singer-Songwriter.
In den nächsten 2,5 Stunden geht es an all die Beatles-Orte, von denen ich in diesem Podcast erzählt habe. Das Indra, wo die Beatles neben der Stripper-Umkleide gespielt haben. Der Kaiserkeller, wo sie Rosi, Klaus und Astrid kennengelernt haben. Das Top 10 wo sie 92 Nächte in Folge gespielt haben. Stefanis Tour ist schon lange nicht mehr die einzige hier. Kein Touristenführer lässt die Beatles unerwähnt. Aber Stefanie bietet das Original. Jetzt, am frühen Abend, sind schon ziemlich viele Menschen unterwegs. Junge Clubgänger, Touristen, Junggesellenabschiede. Stefanie führt uns zur großen Freiheit 39. Hier war der Starclub. Jetzt ist hier nichts mehr. Aber man kann in einen Hinterhof gehen, an der Monika-Bar vorbei und fast neben der Kneipe Gretel und Alfons, die es auch damals schon gab.
Wir sind hier eigentlich mittendrin im Starclub. Also die Bühne war da hinten, wo jetzt diese Kiezalm ist. Davor war eine große Tanzfläche. Die Beatles spielten zur Eröffnung am 13. April 1962.
An der Seite steht ein schwarzer Gedenkstein für den Starclub.
Aber wenn ihr sonst noch mal schaut, wer hier noch gespielt hat, wirklich fast alles, was Rang und Namen hat in der Rock'n'Roll-Geschichte. All die großen Helden der Beatles. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bill Haley, Bo Diddley, Gene Vincent, Chuck Berry, Fats Domino, die Everly Brothers.
Ich weiß das eigentlich, aber wenn man auf dem Stein eingeritzt sieht, wer alles im Starclub gespielt hat, das ist schon beeindruckend. Weltstars wie Ray Charles, Eric Clapton und Jimi Hendrix, aber auch viele Bands und Musiker, die später wichtig und weltweit erfolgreich werden. Steve Winwood, Benny Andersson, Rory Gallagher oder Ozzy Osbourne. Wir gehen wieder raus aus dem Hof. Es ist zu laut hier, auch zum Singen. Aber auf der großen Freiheit vor den Lokalen nicht. Einige Kiez-Touristen machen gleich mit. Zurück ins Jahr 1962. Im Dezember sind die Beatles, wie gesagt, wieder in Hamburg. Zum fünften Mal. Und irgendwie auf dem Absprung nach oben. Das weiß damals noch niemand, aber es liegt was in der Luft. Paul McCartneys Hamburger Freundin Ruth erinnert sich.
Da hat er noch zu mir gesagt, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir hier waren.
Sie wohnen diesmal in einem noch, sagen wir, besseren Hotel. Hotel Pazifik. Nein, nicht Atlantik, so nobel nun auch nicht, Pazifik. Das Gebäude gibt es noch am neuen Pferdemarkt am Rande vom Kiez. Steht auch noch Hotel Pazifik dran. Ich habe da auch schon junge Bands interviewt, die abends irgendwo auftreten sollen. Seit 2021 ist das Gebäude kein Hotel mehr. War eine Zeit lang eine Flüchtlingsunterkunft und wird jetzt gerade wieder umgebaut. Das Foyer des ehemaligen Hotels steht aber unter Denkmalschutz. Es sieht also noch fast genauso aus wie damals, als die Beatles hier gewohnt haben. Ich habe es mir neulich erst wieder angesehen. Runde Tische mit Sitzecken, gemütlich, irgendwie herrlich altmodisch und ein bisschen abgenutzt. Die Beatles feiern Weihnachten im Hotel Pazifik. Manfred Weißleder, der Chef vom Starclub, spendiert das Essen. Einige Hamburger Freunde kommen vorbei. Es gibt sogar kleine Geschenke. Und dann stehen die Beatles zum letzten Mal im Starclub auf der Bühne. Am Silvesterabend 1962. Und von diesem Abend gibt es eine Aufnahme. Ziemlich schlechte Tonqualität, dennoch, es ist ein Dokument. Ted Taylor, ein Sänger aus Liverpool, hat den Abend mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet. Er ist mit seiner Band ebenfalls gerade im Starclub engagiert. Die Aufnahme wird 1977 auf Schallplatte veröffentlicht. So ergab es jahrelangen Streit, denn die Beatles wollten das eigentlich nicht, denn die Tonqualität ist wirklich mies. Die Beatles liefern Silvester nochmal ab, könnte man sagen. Irgendwann nach Mitternacht, also eigentlich schon im Jahr 1963, am 1. Januar früh, ist Schluss.
Danke, Sir.
Da hat Paul noch zu mir gesagt, bring mich doch zum Flughafen. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Aber dann morgens um 6 war ich auch völlig kaputt. Und dann habe ich ihn nicht zum Flughafen gebracht.
Und dann beginnt das Jahr 1963 und damit die Geschichte des märchenhaften Erfolgs der Beatles. Am 11. Januar 1963 erscheint Please Please Me und wird der erste Nummer-1-Hit der Band. Es ist so gekommen, wie George Martin es vorhergesagt hat. Die Beatles gehen auf Tournee durch England, das hat Brian Epstein klargemacht. Im Bus schreiben sie gleich die nächsten Singles, die auch sofort Hits werden. Ihre erste Langspielplatte nehmen sie im Februar auf. Auch die geht durch die Decke. Schon im Herbst folgt die zweite LP. Die Presse spricht das erste Mal von der Beatlemania. Im Publikum bei den Konzerten kreischen tausende Mädchen. Anfang 1964 treten sie dann in den USA auf, in der Ed Sullivan Show. Ihr endgültiger, weltweiter Durchbruch.
Here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on!
I'll be there, that I can say. The lips I am missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away.
Kaum zu glauben, das alles. Aber eine andere Geschichte. Die Geschichte der Beatles in Hamburg ist hier zu Ende. Ist meine Frage jetzt beantwortet? Warum waren die Hamburger Jahre so wichtig für die Beatles? Ja, ich glaube, ich habe sie jetzt zusammen. Die Formel. Die Beatles und Hamburg, das ist diese magische Energie der ersten großen Live-Auftritte. Rock'n'Roll. Der einzigartige Stil, der Gesang, die Gitarren, Bass, Schlagzeug. Dazu kommt der erste gemeinsame Look. Das Zusammenwachsen als Band in den vielen Stunden auf der Bühne. Auch das Erwachsenwerden in dieser sehr speziellen Umgebung auf dem Hamburger Kiez. Und schließlich eine erste Ahnung von, wir sind etwas Besonderes. Ein Gefühl, das ihnen das Selbstbewusstsein gibt, eigene Songs zu schreiben und an diese Songs zu glauben.
Guten Abend, norddeutscher Rundfunk.
Das ist George Harrison,
von The Beatles. Guten Abend.
Rundstück warm, Schaschlik und Cornflakes mit Milch. Gut für Frühstück.
Und ein Tasse Tee, bitte.
Glas Tee.
Ein Glas Tee, ja, entschuldigen Sie bitte.
Die Beatles haben Hamburg nie vergessen. Alle vier haben später noch gern die Rock'n'Roll-Lieder aus dieser Zeit gespielt oder Erinnerungslieder geschrieben. Paul war 1989 nochmal vor einem Konzert in Hamburg bei Gretel und Alfons in der Kneipe in der Großen Freiheit, um einen alten Deckel zu bezahlen. 89 Mark und 50. Der war liegen geblieben, 1962. Wenn man bedenkt, wie billig Bier damals war, muss es eine ganze Menge Bier gewesen sein. Paul hat 200 Mark bezahlt und ein Autogramm auf einem Kellnerblock gegeben. Das hängt jetzt immer noch über der Kneipentür, gerahmt. Auch Ringo hat, erst vor einigen Jahren, gemeinsam mit Klaus Fuhrmann die alten Clubs und Straßen noch einmal besucht. Konnte sich aber kaum erinnern, hat mir Klaus erzählt. Naja, ist eben auch lange her. Und die musikalischen Spuren der Beatles aus der Hamburger Zeit sind auch bei ihren späteren Konzerten zu finden. Immer wieder spielen sie auf den Bühnen der Welt auch Songs aus ihrer Zeit auf St. Pauli. Die Verbindung zu Klaus Fuhrmann und Astrid Kircher bleibt. Die Fotos von Astrid Kircher werden die Vorlage für die Schwarz-Weiß-Porträts der Band auf dem zweiten Album. Vier Gesichter, zur Hälfte im Schatten verborgen. Auf Sgt. Pepper, dem legendären Album der Band aus dem Jahr 1967, tragen die Beatles bunte Fantasieuniformen. Und hinter ihnen sind viele bekannte Menschen zu sehen in einer Fotokollage. Marlene Dietrich, Einstein, Stan und Ollie, Edgar Allan Poe und auch Stuart Sutcliffe, hinten links. Es ist eines von Astrids Fotos. Klaus gestaltet die Cover für ihr Album Revolver und für die Anthology-Reihe. Und er schafft es doch noch in die Band. Also ein bisschen. Auf den Soloalben von John Lennon, Ringo Starr und George Harrison spielt er den Bass. Auch auf Harrisons Konzert für Bangladesch ist er neben Eric Clapton und Bob Dylan mit dabei. Vor allem aber bleiben Astrid und Klaus beide ein Leben lang mit den Beatles befreundet. Ein paar Tage nach meinem letzten Interview für diesen Podcast fahre ich mit dem Rad noch einmal über den Kiez und halte an am Beatlesplatz. Ich sehe noch einmal geradeaus in die große Freiheit, wo der Starclub war, wo das Indra immer noch ist und der Kaiserkeller. Und nach rechts die Reeperbahn hoch zum ehemaligen Top Ten. Seit 2008 gibt es den Beatlesplatz. Ein Radiokollege hat sich dafür eingesetzt und viele Spenden gesammelt. Ob der Platz schön ist, darüber kann man streiten. Oft parken hier Lieferwagen, an den Metallsilhouetten der Beatles kleben Sticker, Flaschen werden abgestellt. Aber immerhin gibt es das Denkmal. Immer mal kommen Leute vorbei und lassen sich zwischen den Figuren fotografieren. Warum macht die Stadt eigentlich nicht mehr aus diesem großen musikalischen Erbe? Nur wenige Tafeln oder Hinweise an den alten Clubs erinnern an die Beatles. Verglichen mit Liverpool ist das wenig. Vor allem Engländer wundern sich darüber immer. Ich steige von meinem Fahrrad ab und stelle mich mitten zwischen die Skulpturen. There are places I remember. Diese Jungs aus Liverpool, die es von hier aus ganz an die Spitze geschafft haben und der Welt all diese reiche, wunderbare Musik geschenkt haben. Und mir auch. The Beatles. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Hempel, der Expertin für diese Zeit, an Ruth Reeves und Rosie Sheridan McGinnity, an Radio Clatterbridge in Liverpool und an alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp, bei dem es um zwei Menschen geht, die auch große Beatles-Fans sind, Oliver Kalkofe und Oliver Welke. In ihrem Podcast Kalk und Welk amüsieren sie sich über Aktuelles aus Fernsehen, Politik, Kultur und Gesellschaft sowie all ihre Lieblingsthemen aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Sie glänzen mit erstaunlichem Hintergrundwissen zu Retro-Themen, schöpfen aus ihren reichen Erfahrungen in der Medien- und Humorbranche und stellen so ganz nebenbei die Entertainment-Qualitäten alter weißer Männer unter Beweis. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, gibt es immer montags in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.